Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Affiliate Talks. Ihr Lieben, ich bin heute leider wieder alleine. Der Tom, den hat es leider ein bisschen erwischt, aber nichtsdestotrotz, ich habe heute den wohl für mich persönlich am wundervollsten Gast überhaupt. Ich weiß, es war gar kein Deutscher, aber meine Emotionen, die kochen einfach mit mir durch. Ich habe den Menschen da, der mir das Affiliate-Marketing im Endeffekt beigebracht hat, mit dem ich seit Tag 1 damals im Büro gesessen ist, der jetzt auch eine wundervolle neue Aufgabe hat. Aber ich stelle nicht zu viel vor. Lieber Malte, stell dich doch gerne einfach mal vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du ins Affiliate-Marketing gekommen?
Hi Tobi, erstmal schön, dass ich hier sein darf und vielen lieben Dank für die warmen Worte zum Start gleich.
Ich bin der Malte, ja? Es ist immer ein bisschen schwierig, spontan solche Sachen aufzunehmen und dann Intro rauszuballern. Verspreche ich mir da immer ganz gern. Aber Malte, mach doch einfach gerne weiter mit der Frage, sorry.
Jawohl. Ich bin Teamleiter Online-Partner-Management bei Deutschlandcard. Davor war ich 7 Jahre lang bei Xpost 360, war da auch genau dein Kollege, was natürlich uns beiden sehr viel Freude bereitet hat.
Auf jeden Fall.
Ins Affiliate Marketing bin ich gekommen über Werkstudentenjob bei der Xpost 360. Ich habe in Augsburg klassisch BWL studiert, hatte eine Vorlesung auch zu digitalen Medien und habe einfach was Passendes dazu gesucht und dann hat es mir bei der Xpost so gut gefallen und der Xpost auch mit mir, dass ich da nach dem Studium gleich geblieben bin, ein Traineeship gestartet habe und das im Affiliate Marketing und seitdem auch davon nicht mehr losgekommen. Genau, und jetzt seit einem knappen Jahr bin ich eben bei Deutschlandcard auf Publisher-Seite.
Ist natürlich auch immer richtig cool, andere Sachen auf jeden Fall zu sehen. Und man muss immer dazu sagen, kleiner Funfact dazu. Ich sitze an dem Bürotisch, wo der Malte auch immer gesessen ist. Den habe ich mir immer gleich als nächstes geschnappt, nachdem er gegangen ist, weil es somit das beste Büro und der beste Platz im ganzen Büro ist. Deswegen habe ich mir das gleich geschnappt. Und Maltes Gene leben natürlich so ein bisschen in mir weiter, seine Aura. Und die Schleimerei hört nicht auf, pass auf. Denn ich komme da auch gleich eben zur nächsten Frage. Du hast es ja schon angeteasert, du bist jetzt bei der Deutschlandcard. Das Ganze ist ein Loyalty-System für die Leute, die da draußen nicht wissen, was Deutschlandcard ist. Aber ich denke mal, das wird jedem ein geläufiger Begriff sein. Du bist ja eine absolute Legende im Affiliate-Marketing und ich würde das auch auf jeden Fall so stehen lassen. Da will ich keine Widerrede, weil ich sehe das nämlich so für mich, weil die Ahnung, die du hast, die haben sehr, sehr wenige. Aber wichtig wäre für mich da im Endeffekt privat von dir zu wissen, wie sehr sich das Leben im Affiliate bei dir privat beeinflusst. Also jeder hat so ein bisschen seine Gimmicks, die er dann übers Affiliate-Marketing rausfindet und dann auch im Endeffekt verwendet. Was ist jetzt bei dir denn?
Tobi, ich muss dir da erstmal doch widersprechen. Ich finde, mit 30 Jahren bin ich noch keine Legende. Da gibt es andere, auf die das zutrifft. Aber mich freut es natürlich total, dass du das so siehst. Ich würde mich da nicht so einstufen wollen.
Liegt, glaube ich, eher an deiner Persönlichkeit.
Danke. wie beeinflusst mich Affiliate privat? Also einerseits glaube ich, dieses Thema Sparen und immer den besten Preis wollen, das ist auf jeden Fall mehr geworden, beziehungsweise man weiß natürlich jetzt noch viel besser, wo man schauen muss. Also dass ich wirklich Preis irgendwie erstmal bei Idealo raussuche, dann noch gucke, okay, wie kann ich das mit Punkten, Cashback, Gutschein oder sowas verbinden, dass ich wirklich den besten Preis habe am Ende. Was natürlich auch sehr dazu passt, dass ich Schwabe bin und aus der Stuttgarter Gegend komme. Das ist eine. Andererseits spannend, dass ich eigentlich auch zu mir finde, dass ich im Privaten da so ein bisschen Abstand zum Online-Business suche. Also ich versuche mittlerweile tatsächlich so viel wie möglich eigentlich offline zu kaufen und gucke, dass ich eher in einen kleinen Buchladen um die Ecke gehe und ja, dann muss ich da das Buch halt vorbestellen und muss mal 10 Minuten in die Innenstadt laufen. ist mir dann aber auch oft doch lieber. Also das ist tatsächlich so ein bisschen, was dem Ganzen so entgegenspricht, dass ich auch mal privat dann wirklich gerne offline bin. Und was mir auch noch einfällt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also ich glaube, das ist sowieso ein Thema, was ganz viele beschäftigt und in den letzten Jahren umso mehr. Ich glaube wirklich, dass da so Seiten wie in Utopia oder auch andere Nachhaltigkeitsblogs mich da auch nochmal nach wie vor beeinflussen bei Kaufentscheidungen, die ich wirklich gerne heranziehe.
Auf jeden Fall. Glaubst du, dass die Pandemiezeit oder der Lockdown dich auch so ein bisschen dazu gebracht haben, dass du dich so ein bisschen satt online eingekauft hast? Weil ich kann das jetzt auch von mir sprechen. Mir geht's tatsächlich auch genauso, dass ich jetzt auch ganz gern mal lieber irgendwie in den Läden stöber und eben dort dann auch offline kaufe und kleinere Läden versuche zu unterstützen. Natürlich bestellt man immer noch so ein paar Sachen bei dem großen Amazon, aber ja, ich weiß nicht, hat dich da die Pandemie genauso beeinflusst wie mich?
Ich glaube, das war wahrscheinlich schon ein bisschen früher bei mir. Also ich glaube, das ist okay. der Opi in mir, der da durchkommt. Echt, das hat bei mir tatsächlich schon etwas früher angefangen.
So alt bist du jetzt natürlich auch nicht. Aber ja, das mit dem Schwabendenken, das kenne ich ganz gut. Also ich nehme lieber immer noch 1% Cashback mit, als dass ich die 2 Euro extra dann zahle, die ich mir spare bei gewissen Sachen.
Ja, kann
aber,
ich verstehen.
Wir sind jetzt nicht beim Thema Cashback. Cashback ist was ganz anderes. Wir sind im Bereich Loyalty. Du arbeitest für die Deutschlandcard. Deutschlandcard ist eins der größten Loyalty-Systeme in Deutschland. Ich sage bewusst auch eins. Ihr habt da leider einen kleinen Mitbewerber, aber nichtsdestotrotz könnt ihr da auf jeden Fall richtig, richtig gut mithalten. Der Meinung bin ich auf jeden Fall. Aber jetzt, weil wir das Thema Cashback schon angesprochen hatten, ich meine, Cashback ist ein System, wo du auch wirklich Geld zurückbekommst. Bei Loyalty sieht das Ganze anders aus. Du kannst dort im Endeffekt, ich sage jetzt mal nicht falsch verstehen, nur Punkte sammeln. Aber nichtsdestotrotz, das hat hier in Deutschland, beziehungsweise auch grundsätzlich wahrscheinlich auf der Welt, einen riesen Anreiz, Punkte einfach zu sammeln. Was glaubst du denn, was der Reiz für die User ist, dass Loyalty so interessant für die geworden ist oder auch einfach ist?
Also ich verstehe den Reiz von Cashback, ich greife es doch kurz auf, verstehe ich natürlich nur die Punkte, das ist ja auch keine Spielwährung oder nur was ich irgendwie habe, sondern mit den Punkten kann ich ja auch was machen. Zum Beispiel eben mit Deutschlandcard Punkten in einem Edeka meinen Einkauf bezahlen oder was im Prämienshop bestellen, ich kann die Punkte spenden. Von daher würde ich gar nicht sagen, dass es nur ist, nur in Punkte sammeln.
Deswegen habe ich mich vorher schon entschuldigt.
Was ist der Reiz? Ich glaube, Menschen wollen sparen und belohnt werden. Und ich glaube, das beides ist eben mit Loyalty-Programmen möglich. Und ich glaube, das ist einfach ein total bekanntes System, was jeder versteht. Also ich glaube, das erste Loyalty-Programm, das ich genutzt habe, mal ganz hart gesagt, war wahrscheinlich die Dönerstempelkarte. Die war halt nur für einen Laden. Ja, und da konnte ich die nutzen. Jetzt bei Deutschlandcard ist halt was ganz anderes. Das ist ein riesiges Programm, wo ich bei vielen stationären Partnern, bei 10.000 in ganz Deutschland Punkte sammeln kann und das Ganze eben auch noch bei mehr als 470 Online-Partnern. Und ich glaube, das macht diesen Reiz aus. Also, dass ich wirklich bei ganz vielen Möglichkeiten wertvolle Punkte sammeln kann. Und vielleicht noch als letzter Reiz, glaube ich auch, dass das Punktesammeln auch nochmal so einen Gamification-Charakter hat. Also Punktesammeln ist irgendwie so ein bisschen was Spielerisches und ist auch was wir in unseren Kampagnen immer wieder aufgreifen, dass es irgendwie Gewinnspiele gibt mit Mechaniken, wo die Leute was machen müssen. Die dürfen an einem Glücksrad drehen, die dürfen Schatzkisten öffnen. Genau, das wäre so der letzte Punkt, wo ich glaube auch, dass das Gamification auch nochmal so ein Anreiz ist.
Der Meinung bin ich tatsächlich auch, weil wenn man das so ein bisschen auch wirklich auch mal mit Online-Spielen vergleicht, wie zum Beispiel FIFA, wo man in diesem Ultimate-Team-System auch im Endeffekt virtuelle Coins sammelt, damit man sich bessere Spieler kaufen kann. So im Endeffekt ist es ja bei Deutschlandcard im Loyalty-System ja auch, man hat diesen Anreiz, diese Punkte zu sammeln, immer mehr und dadurch halt natürlich auch Dinge im besten Fall umsonst zu bekommen oder halt auch weniger dazu zu zahlen, um dabei im Endeffekt so viel wie möglich zu sparen bei dem Ganzen. Ich kann das natürlich auch nachvollziehen mit dem Reiz. Bei mir ist es eher eigentlich immer so, dass ich meine Karte vergesse. Das werde ich jetzt natürlich nach unserem
Podcast auf jeden Fall ändern. Genau deswegen hast du ja auch die App.
Genau.
Und dann brauchst du die Karte überhaupt nicht mehr.
Ich weiß auch nicht, warum ich das irgendwie bis heute immer noch nicht so richtig auf die Kette bekomme. Aber
vielleicht haben wir genau den Termin heute benötigt.
Ich glaube auch. Mal gucken, vielleicht werde ich euer bester Punktesammler irgendwann. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Antwort, Malte, schon mal. War auf jeden Fall auch für mich richtig cool, rauszuhören, was denn da so die User dazu anreißt, so viele Punkte zu sammeln. Aber ich habe es ja vorhin schon angeteasert, ihr seid ja natürlich nicht die Einzigen auf dem Markt. So wie bei jedem System gibt es immer irgendwelche Mitbewerber. Wie schafft ihr das, mit dem Mitbewerber mitzuhalten? Und seht ihr denn Cashback als Vertical auch als Mitbewerb?
Ich glaube, bei der Frage muss ich fast einen kleinen Pitch mal machen, okay. Wenn die Antwort ein bisschen länger ausfällt.
Dafür ist der Podcast auch da.
Sehr gut, sehr gut. Also ja, natürlich haben wir einen Wettbewerb im Blick. Das ist klar und uns ist auch bewusst, dass ich als User bei mehreren Bonusprogrammen teilnehmen, Punkte sammeln, Cashback sammeln kann. Das ist ganz klar. Wie schaffen wir es, attraktiv zu sein, sage ich mal? Das ist ja mit dem Wettbewerb mitzubehalten. Ist natürlich erstmal der Deal wichtig an sich, dass wir gute Deals mit attraktiven Punkten haben. Das ist, glaube ich, so auch ja, easy verständlich, gerade wenn man vergleicht oder so, will man natürlich gucken, dass man ein attraktives Angebot hat. Ich glaube, ganz wichtig ist generell auch das Thema User Experience. Also macht das Spaß und ist es einfach, mit Deutschlandcard Punkte zu sammeln. Also das ganze Produktprogramm muss einfach seinen Spaß machen. Wir haben zum Beispiel auch regelmäßige User Labs, bei denen wir Teilnehmer befragen und mit diesen Erkenntnissen zum Beispiel unsere App optimieren. Mhm. Was uns natürlich auch attraktiv macht, ist ganz klar im stationären Bereich, dass wir Exklusivpartner haben wie Edeka, Netto, Esso. Da kannst du halt nur Deutschlandcard-Punkte sammeln. Genau, das ist, glaube ich, so für den generellen Bereich was. Jetzt hast du auch Cashback angesprochen. Für den Online-Bereich ist es natürlich auch ein Wettbewerb, stationär aktuell noch nicht, aber natürlich sind das spannende News, wenn eine Global Savings Group auf OMR einen Artikel veröffentlicht, das war im August letzten Jahres, dass sie auch in den Offline-Handel wollen. Also ich glaube, stationär... Ja, also es wurde noch nicht veröffentlicht, inwiefern das so sein wird, mhm. Aber guck mal wirklich in mehreren Medien, ich habe es zuerst bei OMR gelesen, dass die GSG auch in Offline-Handel will. Deswegen würde ich sagen, aktuell im stationären Handel gibt es natürlich einen großen Mitbewerber, ansonsten im Online-Bereich können das natürlich auch die anderen Portale ja. sein. Mhm. Was ich da immer ganz spannend finde, wenn wir auch über Wettbewerb reden, Was wir wissen, dass wir eine total starke Community haben. Von einem unserer wichtigsten Partner haben wir jetzt eine Auswertung ganz frisch bekommen über die Überschneidung von den Touchpoints, die wir mit anderen Bonusprogrammen online sozusagen haben. Und die Überschneidung ist wirklich total gering. Die können wirklich alle Touchpoints, die sie haben, übereinander legen und dann sehen, okay, in wie vielen Kanälen haben wir Überschneidungen und dann siehst du vielleicht auch, okay, Gutschein war vielleicht doch immer nur der letzte Touchpoint, die haben ganz viel Überschneidung mit anderen Kanälen. Da haben wir wirklich einen sehr uniken Traffic, den wir bringen können und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass wir auch eine Zielgruppe haben, mit uns nur eine Zielgruppe erreicht, die man mit anderen Partnern nicht erreichen kann. Also starke Community ist da auf jeden Fall wo ich sage, das macht uns auf jeden Fall da sehr attraktiv. Und ich glaube, das war es erst mit meinem Pitch.
Ich glaube halt, dass speziell jetzt bei Deutschlandcard das System ist, wenn du jetzt von der Customer Journey ausgehst, dass es tatsächlich so ist, dass die Leute auch, bevor sie überhaupt einkaufen, wissen, dass sie erstmal wenn sie online einkaufen, auf euer System zugreifen und dort im Endeffekt die Punkte aktivieren, sodass sie die dann auch gleich sammeln können. Ich glaube, dass ihr natürlich nicht, wie jetzt in dem Fall ein Gutscheinpartner, der meistens immer der Touchpoint ist, oder ich sage jetzt mal 90% der Fällen der Touchpoint ist, einfach dann noch einfällt, kurz bevor der Warenkorb abgeschlossen ist, oh, ich will noch einen Gutschein haben, sondern da ist es ja wirklich, wie du es eben gesagt hast, ihr habt ja wirklich auch eine Community, die einfach hinter Deutschlandcard steht und das merkt man natürlich dann dementsprechend auch. Also auch sehr interessant, dass ihr auch bei so vielen Touchpoints dann einfach vertreten seid. Willst du noch weiter pitchen oder kann ich weitermachen?
Wir können gerne weitermachen. Vielleicht passt es an der einen oder anderen Stelle, dass wir genau auf den Punkt nochmal eingehen.
Ich glaube auch. Ich glaube, das kriegt man hin. Aber weil du jetzt auch vorhin was gesagt hast, was eigentlich die perfekte Überleitung jetzt zur nächsten Frage wäre, deswegen würde ich das ganz gerne vorwegnehmen. Denn du hast es ja auch schon genannt, ihr habt ja auch, ihr seid ja auch sehr stark im stationären Handel natürlich vertreten. Und da würde mich auf jeden Fall auch interessieren und vielleicht oder wahrscheinlich auch die Zuhörer da draußen, wie denn aktuell so das Verhältnis ist zwischen Offline-Sammlern und reinen Online-Sammlern, oh Gott, das ist ein schweres Wort, und natürlich auch beides und wie sich das so über die letzten turbulenten Jahre natürlich verändert hat aufgrund der Pandemie und diversen anderen Dingen.
Ja, also Offline ist auf jeden Fall größer als Online. Das ist, ich glaube, auch wenn man historisch drauf schaut, total klar. Das wurden 2006, also vor 15 Jahren, wurde Deutschlandcard gegründet. M&E ist gestartet natürlich mit Offline. Ich glaube, dafür sind wir natürlich auch mit bekannt, gerade durch die stationären Partner. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ja, da gerade Offline größer ist. Wer online shoppt, shoppt tatsächlich auch stationär. Also die Überschneidung ist da total hoch. Reine Online-Sammler, nee, ist tatsächlich so, dass die Partner oder unsere Teilnehmer gerne dann wirklich beides nutzen. Mhm. Genau. Wie sich das in den letzten Jahren verändert hat, wir sehen tatsächlich in beiden Bereichen, dass wir gewachsen sind, stationär als auch offline. Wir hatten natürlich, stationär als auch online. Wir hatten natürlich einmal den Vorteil, dass Supermärkte eine der wenigen, nicht nur Supermärkte, auch Tankstellen etc., dass die natürlich offen bleiben durften.
Mhm, ja, klar.
Das hat natürlich was gebracht, wenn viele andere Läden offen waren, dass wir da gewachsen sind. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass der E-Commerce-Bereich da total gewachsen ist, dass wir da auch wachsen konnten, wir da mit von profitiert haben. Und das war natürlich dann branchenunterschiedlich, ja. Also, dass eine Reisebranche natürlich nicht gut lief oder brach lag, ist glaube ich, kein Geheimnis, aber dafür andere Retail-Sachen zum Beispiel dafür total gut liefen.
Ja, also das tatsächlich, diese Veränderung, die konnten wir natürlich auch erkennen, jetzt speziell hier in der Agentur, dass einige Bereiche natürlich besser liefen als wiederum andere. Aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil tatsächlich ich Deutschlandcard auch immer mit meinem Arbeitsweg verbinde. Ich bin ganz gern jemand gewesen, der dann immer noch an einer Esso-Tankstelle bei mir in der Nähe gehalten hat. Und da habe ich immer gleich diese ganzen Aktionen auch mitbekommen, teilweise die auch mit der Esso zusammen macht. So ist mir das natürlich auch immer im Kopf geblieben, das Ganze. Und da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Das waren genau die Läden, die offen waren. Also auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Jetzt haben wir aber nur über positive Dinge geredet, Malte. Jetzt gehen wir mal vielleicht ein bisschen auf die negative Dinge ein. Das ist zwar gar nicht mein Ding, über negative Dinge zu reden, aber vor allem die letzten Jahre war ja wirklich speziell, egal für wen, eine besondere Situation im Endeffekt. Und grundsätzlich gibt es eigentlich immer, wie soll ich sagen, Pain Points, um jetzt hier die Anglizismen wieder rauszuhauen. Wo siehst du denn gewisse Pain Points beim Thema bewusst Deutschlandcard Loyalty in dem Fall in der Zusammenarbeit mit anderen Affiliate-Partnern beziehungsweise Usern?
Ich glaube, der Pain Point, den wir haben, hat die komplette Branche. Das ist einmal das Thema Tracking und Datenschutz. Dass es einfach immer komplizierter gemacht wird und ich glaube, dass es viele User einfach nicht mehr verstehen. Also ich hatte es vorhin gesagt, wir möchten halt eine gute User Experience bieten. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn die Punkte nicht zuverlässig gut geschrieben werden. Das mache ich ein, zwei Mal und danach habe ich da keine Lust mehr drauf und dann mache ich das vielleicht auch nicht mehr. Mhm. Aber Usern beizubringen, je nachdem, kommt vielleicht auch mal aufs Alter drauf an oder die Online-Affinität, denen beizubringen, sie müssen jetzt hier Cookies akzeptieren, damit sie Punkte sammeln können, ist natürlich schon so ein Punkt, wo ich denke, ja, es ist wirklich schwierig, das manchen beizubringen. Und da spielt natürlich beides mit rein. Datenschutz gibt die Regelungen vor, was ja auch gut ist, dass User da selber mehr Hoheit drüber bekommen sollen. Ich glaube, nur an vielen Stellen ist es halt trotzdem zu kompliziert dadurch geworden. Und klar, Tracking-Einschränkungen machen uns natürlich auch keinen Spaß. Alles unter dem großen Hut, sage ich mal, User Experience. Also das sind, glaube ich, so die größten Pain Points. Was aktuell natürlich noch hinzukommt, ist dieses Glaskugelthema. Wie entwickelt sich die gesamtwirtschaftliche Lage? Wie kickt das rein in Konsumklima? Weil wir natürlich mit unserem Online-Angebot ganz klassisch an Konsum dranhängen, klar in allen Branchen. Aber wenn generell weniger gekauft, weniger gereist wird, dann ist es für uns natürlich auch nicht schön. Ist natürlich für alle nicht schön, aber auch bei uns natürlich aus Business-Sicht nicht. Mhm. Also ja. Hoffen wir mal, dass es nicht so sehr reinkickt, wenn bei allen mal irgendwann die Strom-Gas-Rechnung entsprechend hoch ist. Und ich habe gerade eben noch gelesen, irgendwie Ende des Jahres kann eine halbe Bier 7,50 Euro kosten. Dann bin ich mal gespannt, wie viel noch gekauft wird. Aber
dann bin ich raus. Also bei Bier hört es auf, wirklich. Heizkosten von mir aus, Sprit von mir aus, aber bei Bier hört es auf.
Ich lade dich ein.
Danke. Danke. Aber zu den Painpoints, ich kann mir da natürlich auch gut vorstellen, es ist natürlich klar, dass aufgrund der Lage viele Firmen natürlich auch ihr eigenes Budget ein bisschen zurückschrauben. Dementsprechend wird natürlich auch WKZ schwieriger und es ist natürlich auch jedem bewusst und wem es noch nicht bewusst ist, mittlerweile hat sich die Branche auch einfach ein bisschen verändert. Es läuft nicht mehr alles rein auf Provisionsbasis. Wir müssen weiterhin Hybridmodelle fahren und das ist auch in Ordnung, liebe Advertiser. Jetzt so am Rande noch. Das siehst du natürlich anders. Also du bist natürlich über den WKZ froh. Ich aus meiner Lage muss viel darum kämpfen. Das kriegen wir auf jeden Fall alles hin, da bin ich mir sicher.
Ja, am Ende ist es, da muss ich mich dran erinnern, als der Julian mal einen Vortrag gehalten hat, letztendlich muss es halt beiden Seiten Spaß machen. Und das kann ja auch mit WKZ Spaß machen. Wenn ich als Advertiser trotzdem damit meine Ziele erreiche und entweder einen gewissen ROI oder eine Kur hinbekomme, nur möchten wir natürlich unsere Reichweite, die eben doch sehr hoch ist, auch nicht einfach herschenken.
Selbstverständlich. Also der Meinung bin ich tatsächlich auch. Wir sind tatsächlich, das ging ja jetzt ganz schön flott irgendwie. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Deutschlandcard dieses Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum feiert. Stalker-Alarm, würde ich da mal an der Stelle sagen. grundsätzlich einfach auch die Frage am Ende, du kannst auch nochmal so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Dafür geben wir auch immer gerne die Plattform, vor allem für so einen sympathischen, netten Menschen wie dich, Malte. Wie habt ihr euch denn entwickelt, beziehungsweise was sind gerade strategische Themen für euch im E-Commerce? Wie geht's in der Zukunft weiter? Sind gewisse Dinge geplant, darfst du da aus dem Nähkästchen plaudern? The stage is yours.
Mache ich gerne. danke für die Stage. Wo wir uns einfach immer mehr hinentwickeln, bei uns, wir sagen intern, wir sind mittlerweile eine Multi-Channel-Marketing-Plattform. Also klar, Core-Business ist immer natürlich das Punktesammeln, aber ich würde nicht sagen, wir sind einfach nur ein Loyalty-Publisher, sondern mit uns kannst du datengetriebenes Marketing machen und das über alle unsere Kanäle hinweg, die wir eben bedienen. Das vielleicht mal so etwas abstrakter. Für den E-Commerce-Bereich, was bedeutet das zum Beispiel? Kerngeschäft, habe ich gesagt, ist Punkte sammeln beim Shoppen. Und drumherum wollen wir aber so eine komplette Punktewelt aufbauen oder haben wir schon aufgebaut, mit dem wir ein User an jeder Stelle seine Customer Journey mit dem richtigen Inhalt abholen möchten. Beispiel, wir haben seit letztem Jahr die Prospekte-Welt, wo wir mehr in den Bereich Inspiration reingehen. Da können wir klassisch Offline-Prospekte, aber auch von reinen Onlinern Prospekte darstellen, wo ich einfach drin erstmal blättern kann. Was natürlich auch total spannend ist für stationäre Partner, die natürlich auch bei den Papierkosten gucken müssen, wie kriegen sie die Reichweite irgendwie woanders her? Da sind wir natürlich auch super für. Aber auch für Onliner ist natürlich total spannend, wenn wir da in diesen Inspirationsbereich reinkommen, wieder vorne an der Customer Journey ansetzen. Und das können wir aber auch wiederum total gut verknüpfen mit den Affiliate-Angeboten, um dann, wenn ich einen Prospekt von einem Shop habe, auch direkt zu sagen, hey, und jetzt gelangst du zu dem Shop und kannst hier auch noch Punkte sammeln oder Mehrfachpunkte, wenn wir gerade einen IQ-Port draußen haben, dass wir den User da relativ schnell abholen können. Das als ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist unsere Spielewelt, die wir haben. Das bedeutet, du kannst auch Apps downloaden, kriegst für den Download Punkte und für Spielen auch nochmal Punkte. Also egal was, es wird immer mehr Bereiche geben, wo du Punkte sammeln kannst.
Es geht ja auch total in die Zielgruppenverjüngung im Endeffekt rein. Sehe ich das richtig, oder? Also, dass ihr eure Zielgruppe natürlich jetzt, wenn ihr Apps downloadet oder man für Spiele das also wenn man Punkte sammeln kann für Spiele spielen im Endeffekt, Candy Crush oder sowas in die Richtung, dann verjüngt ihr ja natürlich auch mega eure Zielgruppe. Das ist einfach so reingeworfen jetzt das Ganze.
Aber das spricht natürlich auch alle an. Also klar. Eine jüngere Zielgruppe bestimmt auch. Aber ich glaube, da sind wir auch mittlerweile drüber hinweg. Also ich glaube, auch unsere Elterngeneration oder sowas, 60 plus, wird Spiele zocken am Handy. Ja. Von daher, glaube ich, spricht das alle an. Aber ja, klar, ist es auch nochmal für eine jüngere Zielgruppe wie dich, Tobi, natürlich spannend. Deswegen, ich habe es eingangs gesagt, lad dir die App runter.
Ich habe gar keine Zeit mehr zum Zocken.
Das tut mir leid.
Beziehungsweise ich habe damit aufgehört.
Vielleicht nur als letzten Punkt, da komme ich nochmal zu dem Community-Gedanken und auch was du vorhin so ein bisschen hattest, dass wir eben, weil ich jetzt gesagt habe, wir bauen drumherum diese ganzen Welten auf. Wir holen den User früher ab in seiner Customer Journey, wo halt wieder dieser Community-Gedanke mit rein spielt, dass unser Traffic, den wir halt generieren, wirklich über unsere eigenen Kanäle kommt. Über App, Web, Newsletter, Print, also sind alles unsere Kanäle, wo wir Angebote pushen können, wir jetzt halt nicht wie andere von SEO leben, sondern das sind unsere Kanäle, wo wir wirklich viel pushen können, wo wir zum Beispiel auch von einem großen Partner fürs Weihnachtsgeschäft jetzt eine Auswertung bekommen haben, dass wir wirklich überdurchschnittlich viele Customer Journeys eingeleitet haben, also wirklich eingeleitet, nicht nur abgeschossen haben. Und genau da wollen wir immer mehr hin, dass wir den User wirklich an allen Stellen abholen. Ich glaube, das ist auch ein super USP für Advertiser, mit uns zusammenzuarbeiten.
Definitiv. Jetzt setze ich mir abschließend noch eine Frage, wie ihr zu Themen steht, wie zum Beispiel Trendthemen, die jetzt in Zukunft kommen werden, wie, ich sage es jetzt einfach mal, wie TikTok oder Instagram. Ich meine, Instagram seid ihr ja schon vertreten auf jeden Fall, aber Pinterest, TikTok, sind solche Kanäle für euch interessant? Also das fände ich ja eigentlich ganz cool, dich mal auf TikTok tanzen zu sehen auf jeden Fall.
Da bin ich 15 Jahre zu alt. Also ich privat hab TikTok nicht. Ich glaube, ich würde es auch nicht verstehen. Vielleicht bin ich da schon zu sehr Boomer.
Ich erkläre es dir.
Danke.
Auf jeden Fall wirklich, also da würde man nochmal eine neue Zielgruppe aufmachen. Vielleicht habe ich da jetzt tatsächlich ein neues strategisches Ding gefunden. Also um Gottes Willen, du musst nicht tanzen darauf. Man kann bei TikTok auch Ads schalten oder sowas. Aber vielleicht... Das ist ein kleines strategisches Thema, Schmankerl von mir für euch jetzt.
Das ist sehr lieb. Also ich glaube, aktuell ist es jetzt ganz brandaktuell kein Thema bei uns. Aber klar, am Ende musst du natürlich schauen, wo bekommst du deinen Traffic her, sei es die eigenen Kanäle. Und du darfst natürlich auch Trends nicht verpassen. Von daher, wer weiß, ob wir nicht in ein paar Monaten, Jahren oder sowas auch auf den neuen sozialen Plattformen mehr vertreten sind als aktuell.
Also du wirst es nicht glauben, dass tatsächlich, ich bin ja in dieser YouTube-Welt auch viel unterwegs und schaue mir auch gewisse deutsche Streamer und große YouTuber an, wo teilweise auch Cashbacker oder Browser-Extension, Gutschein-Dienstleister, wow, ich will keine Marken jetzt nennen, auch schon YouTube-Werbung machen mit riesen YouTubern, wo halt dort auch WKZ in den YouTuber reinfließt, da wo ich mir nicht vorstellen kann, dass sich sowas überhaupt lohnt, aber ausprobieren ist natürlich immer eine coole Sache bei sowas.
Ja, und du hast natürlich für Wachstum hast du ja normalerweise auch nochmal Budget, von daher finde ich das cool, wenn das getestet wird. Ja. Ich kenne die Cases ja wahrscheinlich auch. Wir haben ja jahrelang in der gleichen Firma zusammengearbeitet. Von daher ist mir das nicht unbekannt.
Man muss dazu sagen, ich habe sowas auch schon gemacht. Also mit großen YouTubern. Das war immer mein eigener Traum, das tatsächlich mal durchzuführen. Ich habe es gemacht.
Ich wollte fragen, warst du der große YouTuber oder hast du große YouTuber deine Kunden?
Ich hab große YouTuber für meinen Kunden gefunden im Endeffekt und mit denen eine Kooperation gemacht auf einer Hybridbasis. Und das wollte ich schon immer mal machen. Das war wirklich cool. Also es hat echt Reichweite gebracht. Aber ich würde es jetzt eher in die Branding-Richtung reinschieben.
Okay, ja, ich wollte gerade nach Ergebnissen fragen, aber...
Es geht mehr in die Branding-Richtung. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen, dann weißt du, was ich meine.
Aber auch da erinnere ich mich gerade dran, das war ein Vortrag bei der OMR vor ein paar Jahren, da war eine Bug-Influencerin, war da, ich weiß gerade leider... ich weiß den Namen leider gerade echt nicht mehr, die zusammenarbeiten wollte, glaube ich, mit dem Thermomix. Die hatten nicht so Bock drauf. Da hat sie eine KitchenAid beworben, wo dann der Hersteller zu ihr gekommen ist, was sie denn gemacht hat, weil irgendwie innerhalb von einem Tag irgendwie mehrere tausend von den Dingern verkauft wurde. Also auch wenn ich dem wahrscheinlich ähnlich skeptisch wie du gegenüberstehst, das kann auf jeden Fall funktionieren, wenn das wirklich gut gemacht ist und nicht nur plump dargestellt ist, sondern du wirklich einen Mehrwert von manchen Produkten kommunizierst, dann kannst du auch eine KitchenAid, die, ich weiß es nicht, bestimmt einige 100 € kosten wird, da wirklich gut drüber verkaufen.
Natürlich, also das ist speziell da hat es dann gar nicht den Charakter mit diesem, man kauft es, weil man es braucht, sondern das ist jetzt wie wenn zum Beispiel, ich sage den Namen nicht, aber ich kenne natürlich deine Lieblingsband, wenn jetzt deine Lieblingsband beispielsweise irgendeine T-Shirt-Marke bewirbt und du die siehst und du findest halt das T-Shirt natürlich auch ansprechend, dann kaufst du es direkt, weil du direkt mehr hyped über dieses T-Shirt bist, weil diese Person, die man cool findet, das im Endeffekt trägt und so ist ja dieser Influencer-Charakter im Endeffekt auch und klar gibt es viel zu viele, die jetzt auf dieser Welt Influencer sind und Werbung machen und auch richtig schlecht leider, aber es gibt natürlich auch ein paar, jetzt pass auf, weiße Schafe, die natürlich ihre Werbung auch übel kreativ und richtig, richtig gut darstellen. Und da bin ich teilweise schon auch so Werbung getrieben, dass ich mir dann auch Dinge kaufe, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Aber ich fand die Werbung einfach cool gemacht. Jetzt natürlich jetzt nicht im hochpreisigen Bereich, aber dein Case zeigt es natürlich auf. Und ich glaube, deswegen ist natürlich auch, um jetzt das Ruder wieder rumzureißen, Deutschland kam doch so erfolgreich, weil ihr eben auch so ein, es geht nicht in die Influencer-Richtung, aber ihr habt so einen granularen und großen Community-Charakter, dass ihr das natürlich auch über weitere Generationen weiterspricht und dementsprechend auch benutzt wird. Finde ich eigentlich eine coole Überleitung, ne?
Kann ich nichts mehr hinzufügen.
Malte, wir sind tatsächlich schon am Ende von dieser Folge und ich muss jetzt leider so ein bisschen also erstmal vielen, vielen Dank, Malte, dass du da warst. Es hat mich mega gefreut, diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Schade, dass Tom nicht dabei war, aber es hat wirklich unglaublich Spaß gemacht mit dir. Ich habe leider noch so einen kleinen Downer für meine Community. Ich weiß gar nicht, ob ich eine besitze überhaupt in dieser Affiliate-Branche oder in dieser Podcast-Szene. Ich habe das eigentlich immer nur gemacht, weil es mir Spaß macht. Aber ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Und zwar ist es tatsächlich heute mein allerletzter Podcast, den ich aufgenommen habe. Der Podcast wird natürlich weitergeführt von meinem lieben Kollegen, dem Tom. Aber ich werde tatsächlich, wenn dieser Podcast rauskommt, meinen letzten Arbeitstag tatsächlich haben. Ich werde auch aus der Branche rausgehen. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, folgt mir auf LinkedIn. Nur so viel, ich werde tatsächlich den Weg in das Tätowierer-Dasein hineinfinden und blicke natürlich mit einem lachenden und vor allem einem weinenden Auge auf 4 wundervolle Jahre Affiliate Marketing zurück und tatsächlich 45 Folgen und 2 Jahre Affiliate Talks. Und jetzt muss ich aufhören zu reden. Sonst wird es zu viel. Malte, wenn du gerne noch was sagen willst, dann the stage is again yours.
Ist komisch, als Gast das letzte Wort zu haben, aber Tobi, was bleibt mir zu sagen? Ich glaube, ich spreche da für deine Fan-Community und ja, ich bin auch einer. Es hat super viel Spaß mit dir gemacht, zusammenzuarbeiten. Es hat super viel Spaß gemacht, dir hier zuzuhören. Es ist einfach immer eine witzige Zeit, die man mit dir verbringt. Du hast hiermit wirklich mit dem Podcast, aber auch sonst natürlich die Affiliate-Welt und auch die Welt von Xpost 360 natürlich mitgeprägt und bereichert. Von daher auch als ehemaliger Kollege und als ehrenvoller letzter Podcast-Gast kann ich einfach nur Dankeschön sagen. Und alles Gute dir natürlich auf deinem weiteren Weg jetzt im Tattoo-Business.
Vielen, vielen Dank, Malte. Die Worte tun echt unglaublich gut zu hören. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich sag's immer ganz gern wie Thanos von den Avengers. Ich bin unvermeidbar. Das heißt, ihr werdet mich auf irgendeine Weise immer von mir mitbekommen. Da bin ich mir sicher. Vielen Dank für alles. Passt auf euch auf und folgt mir gerne auf LinkedIn. Tschüssi.